Ja, vielen Dank für die Ankündigung. Ich mache jetzt so seit ungefähr 2 Jahren hauptberuflich Incident Response, mache da größtenteils IT-Forensik, also die ganze technische Ermittlung, wie sind die Angreifer in die Infrastruktur reingekommen, welche Sicherheitslücken haben die ausgenutzt, wie haben die sich durchs Netzwerk bewegt und welche Daten haben die vielleicht exfiltriert. Und dabei ist uns aufgefallen, dass der Großteil unserer Kunden immer relativ ähnliche Fehler macht und die Probleme eigentlich immer relativ ähnlich sind und viele davon eigentlich frühzeitig verhindert werden könnten. Ja, so 90% von dem, was wir als Incident Response Team in den letzten 2 Jahren gesehen haben, ist Ransomware. Nicht immer unbedingt bis zur Verschlüsselung hin, sondern manche unserer Kunden merken es tatsächlich, bevor sie verschlüsselt wurden. Das freut uns immer, wenn man da noch ein bisschen mehr retten kann. Kundenbereich ist so größtenteils Mittelstand, viel öffentliche Verwaltung, Universitäten, Hochschulen, Krankenhäuser. Vielleicht so ein bisschen so zum Hintergrund, dass ihr ein bisschen besser einschätzen könnt, über welche Kundengruppe ich so rede. Für die Leute, die nicht ganz so tief in der Thematik drin sind, vielleicht nochmal so eine kurze Erklärung, wie so ein Ransomware-Angriff typischerweise abläuft. Man kann das mal ganz grob in 3 Phasen unterteilen. In der ersten Phase versuchen die Angreifer irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Sei es über Malware, ganz klassisch Phishing, Exploit von Remote Services, was auch immer bei so einer IT-Infrastruktur am Netz hängt. Ja, Ausnutzen von bekannten Vulnerabilities oder halt auch einfach offene RDP-Systeme, die halt irgendwie erreichbar sind aus dem Internet. Da ist so der Schritt, wie bekomme ich als Angreifer erstmal einen Fuß in die Tür. In der zweiten Phase geht es dann darum, dass die Angreifer sich durchs Netzwerk bewegen. Die Ziele sind dabei eigentlich immer Domain-Administrator-Privilegien kriegen, weil wir sprechen hier fast immer über Windows-Umgebungen und Backup-Server finden, um die Backups zu löschen und Daten zu exfiltrieren. Dabei setzen die Angreifer natürlich auch Malware ein, die irgendwo auf den Systemen persistiert wird, so Command-and-Control-Traffic. Das ist so das, worüber wir in der Phase sprechen, vielleicht noch umgehen von Antivirus-Software und ähnlichen Schutzmaßnahmen. Sobald die Angreifer das dann erreicht haben, kommt dann der letzte Schritt, Cash-Out, weil letztendlich wollen sie ja Geld machen mit dem Ransomware-Angriff. Dann wird typischerweise die Ransomware ausgerollt über zum Beispiel Gruppenrichtlinien. Wenn man eh schon Domain-Administrator-Privilegien hat, ist es dann relativ einfach, auf alle erreichbaren Systeme eine Ransomware auszurollen. Die Ransomware verschlüsselt dann die entsprechenden Systeme und die Angreifer erpressen damit, dass Lösegeld gezahlt werden muss, um den Entschlüsselungskey wieder herauszugeben. Oft sieht man noch Double Extortion, das heißt, die Angreifer exfiltrieren vorher auch noch Daten aus dem Netzwerk, nehmen zum Beispiel einfach mal so einen kompletten File-Server mit oder suchen sich explizit die interessanten businesskritischen Daten und erpressen dann damit, wenn nicht gezahlt wird, weil zum Beispiel die Betroffenen sagen, hey, wir haben Backups, die funktionieren, wieso sollten wir zahlen? Dann erpressen die Angreifer zusätzlich mit der Veröffentlichung dieser Daten im Darknet. Da haben viele Angreifergruppen auch Leak-Seiten, auf denen sie dann ja sehr offen auch sagen, hey, wir sind folgende Gruppe, hier ist unsere Leak-Seite, um einfach die Bedrohung aufrechtzuerhalten und zu sagen, guck mal, diese allen anderen Firmen haben wir auch schon angegriffen und die Daten veröffentlicht, das ist eine Bedrohung, also schaut mal auf unsere Leak-Seite und wenn ihr da nicht auftauchen wollt, dann bezahlt doch bitte. Dem Vortrag liegen ja so 2 Thesen zugrunde oder 2 Beobachtungen zugrunde. Die erste ist, dass viele IT-Sicherheitsprobleme über die verschiedenen Kunden hinweg eigentlich relativ ähnlich sind. Und das zweite, was wir beobachten und was auch für uns als Incident Responder manchmal ein bisschen frustrierend ist, dass ich würde schätzen, so 90% der Vorfälle mit der Umsetzung relativ grundlegender Maßnahmen eigentlich deutlich früher hätten erkannt und unterbunden werden können, um das Schadensausmaß dann deutlich geringer zu halten. Und so die 10 Hauptprobleme möchte ich heute einmal mit euch durchsprechen. Kommen wir so zum ersten Hauptproblem, alles was so Patch-Management angeht. Das Problem ist, da haben wir so mit Fortinet, Citrix, Microsoft Exchange, das sind so die klassischen Einfallstore, was wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, worüber Angreifer in Unternehmensnetzwerke reingekommen sind, weil das einfach die Dinge sind, die bei so einer IT-Infrastruktur in der vordersten Reihe stehen und am ehesten dann natürlich auch angegriffen werden, die halt leider auch verschiedenste Sicherheitslücken in den letzten Jahren hatten. Und wenn man die dann halt nicht sehr schnell und sehr sauber patcht, dann sind das halt klassische Einfallstore. Und wenn man merkt, dass man vielleicht hätte vor einem Monat patchen sollen, dann den Patch einspielt und sich denkt, naja, dann ist ja jetzt alles gut, aber da liegen halt leider schon 3 Webshells drauf, dann ist vielleicht auch ein bisschen spät, den Patch einzuspielen. Von daher sollte man auch immer, wenn man merkt, ist jetzt ein bisschen schlecht gelaufen, wir hatten hier längere Zeit eine offene Sicherheitslücke, sich vielleicht mal überlegen, wie kann ich denn rausfinden, ob ich nicht vielleicht schon kompromittiert wurde. Was da vor allem wichtig ist, ist einen sinnvollen Patch-Prozess zu etablieren. Also wer patcht wann, wer ist vor allem zuständig dafür, gewisse Systeme zu patchen und aktuell zu halten, auch ein gutes Asset-Management zu haben. So, dass diese Aussage gerade aus dem Hochschulbereich mit Freiheit der Forschung und Lehre ist für uns inzwischen so ein bisschen so ein Angstbegriff, weil mit der Argumentation leider gerade so im Hochschulumfeld, in Instituten sehr schnell irgendwelche Schatten-IT entsteht, wo keiner so genau weiß, wer hat dafür die Verantwortung, wer ist dafür jetzt zuständig. Deswegen ist auch ein gutes Asset-Management wichtig, dass man überhaupt weiß, was man so im Netzwerk hat und auf welchem Zustand und auf welchem Patchstand das so alles ist. Manchmal hat man Systeme, die kann man einfach nicht patchen, gerade so im Krankenhausbereich, irgendwelche uralten Systeme, die dann vielleicht auch unter das Medizinproduktegesetz fallen. Da kennt ihr, glaube ich, alle genug Grusel-Stories, dass da zum Teil noch irgendwelche Uraltsysteme rumhängen in Netzwerken. Wenn man die nicht patchen kann, dann sollte man die halt ausschließlich isoliert betreiben. Also nicht ins Active Directory hängen, nicht aus dem Netzwerk erreichbar machen, schon gar nicht aus dem Internet erreichbar machen. Das sind dann so die wichtigen Kernpunkte. Genauso würde ich empfehlen, alles, was irgendwie von außen ein Zugang in die Unternehmensinfrastruktur ist, sollte hinter einem VPN hängen. Auch so ein OWA, ein Exchange-Server, sollte nicht öffentlich erreichbar aus dem Internet sein, weil das sonst einfach die Angriffsfläche vergrößert. Also möglichst alles hinter einem VPN packen. Das war jetzt so ein bisschen der Bereich Initial Access. Wir haben ja schon gesagt, die Angreifer bewegen sich dann im Netzwerk fort und versuchen, ihre Privilegien zu eskalieren. Sowohl da als auch beim Zugang von außen haben wir natürlich ein Problem, wenn wir schwache Passwörter haben. Einmal eine Schätzung bitte aus dem Raum. Was ist das kürzeste Domain-Administrator-Passwort, was wir so gesehen haben in den letzten 2 Jahren? Möchte jemand? Na, ein bisschen komplexer war es schon.
Ich hätte Root gesagt.
Nee, ich will jetzt das Passwort nicht sagen, aber es waren 6 Zeichen. Ist jetzt für einen Domain-Admin vielleicht ein bisschen knapp. Das kürzeste lokale Admin-Passwort, wie lang war das? Wie viele Zeichen hatte das? Möchte noch mal jemand schätzen? 2. Ihr lacht jetzt. Ihr lacht wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich euch sage, das war ein Krankenhaus, dass ich als Folge des Ransomware-Angriffs mehrere Tage von der Notversorgung abmelden musste. Also das Ganze ist ja oft leider dann auch nur eingeschränkt amüsant. Was tut man dagegen? Man braucht eine strikte Passwort-Policy. Das BSI hat da sehr gute Richtlinien geschaffen, wie lang Passwörter sein sollten, wie komplex Passwörter sein sollten. Da kann man sich ruhig an die BSI-Richtlinien halten. Die machen da gute Arbeit, was sowas angeht. Was man auch immer empfehlen kann, ist, einen zweiten Faktor zu haben für Zugänge von außen in die Infrastruktur, insbesondere für das VPN. Das ist besonders relevant für Sachen wie Hochschulen, wo man halt vielleicht nicht nur einige Mitarbeitende hat, sondern auf einmal Zehntausende Studierende, die alle irgendwie einen Zugang über das VPN haben und die auch ja, schnell leider dazu tendieren, so Uni-E-Mail-Adressen und das gleiche Passwort an verschiedensten Stellen für Logins zu verwenden. Ich würde sagen, bei zumindest einem Großteil der IT-Sicherheitsvorfälle an Hochschulen, die ich bearbeitet habe, war der initiale Zugang kompromittierter Studierenden-Account übers VPN. Deswegen VPN immer mit zweitem Faktor. Und das machen wir auch tatsächlich so, wenn wir in Sicherheitsvorfälle reingehen und hinterher aufräumen. Das VPN geht erst wieder an den Start, wenn da ein zweiter Faktor drauf ist, weil das sonst einfach ein ganz großes Problem ist. Ja, Accounthygiene ist das nächste Problem. Wie ich schon gesagt habe, unsere Angreifer wollen möglichst schnell domain-administrative Berechtigungen in einem Netzwerk kriegen. Was ist das Problem? In einem Active Directory hat man ja verschieden privilegierte Accounts. Und wenn sich jetzt jemand mit dem Domain-Administrator-Account fröhlich auf allen beliebigen Systemen anmeldet, zum Beispiel auch auf einfachen Client-Systemen, die dann irgendwann von Angreifern kompromittiert werden, dann können die Angreifer, sobald sie lokale administrative Berechtigungen haben, einmal den Prozessspeicher vom ESAS-Prozess dumpen. Und da stehen dann die NT-Hashes von allen Konten drinne, die sich an diesem System seit dem letzten Reboot angemeldet haben. Das ist so ein ganz klassischer Weg, wie Privilegien-Eskalation funktioniert. Und in so einer Active Directory-Umgebung reichen dann halt leider auch die Hashes, um damit im Namen des entsprechenden Kontos Aktionen durchzuführen und sich halt mit diesen Privilegien im Netzwerk fortzubewegen. Das ist ein großes Problem, deswegen ist es auch so wichtig, administrative Konten und administrative Passwörter von nicht administrativen Konten zu trennen. Das Schlimmste, was wir da mal gesehen haben, ist, dass jemand fröhlich auf einem Domain-Controller mit dem Domain-Administrator-Konto sich eingeloggt hat, im Internet gesurft hat, Office-Dokumente bearbeitet hat, gecrackte Software runtergeladen hat, auf einem Domain-Controller mit einem Domain-Administrator-Konto, ist jetzt nicht so optimal. Ja, was kann man dagegen tun? Es gibt das Microsoft Tiering-Modell. Inzwischen gibt es das Enterprise Access-Modell, das ist etwas komplexer und weitgehender. Ich würde aber empfehlen, schaut euch erstmal das Microsoft Tiering-Modell an. Die Idee ist da, standardmäßig erstmal drei Tiers zu schaffen, also die Systeme zu kategorisieren in Client-Systeme, in Server-Systeme, und in der höchsten Kategorie hat man dann wirklich nur Domain-Controller und vielleicht noch einen Exchange-Server. Und die administrativen Konten des jeweiligen Tiers benutzt man dann auch nur auf den jeweiligen System, um halt zu verhindern, dass sich jemand mit einem höheren administrativen Konto zum Beispiel auf einem Client anmeldet und dann Angreifer, die diesen Client kompromittieren, Zugangsmöglichkeiten in die Serverlandschaft oder sogar auf die Domain-Controller bekommen. Ist das was man da mal umsetzen sollte. Ja, sobald die Angreifer dann höhere Privilegien haben, bewegen sie sich im Netzwerk fort und wie ich schon gesagt habe, versuchen dann vor allem auch zentrale Infrastrukturelemente und Backup-Server und File-Server zu finden. Was da natürlich helfen würde, wäre eine saubere Netzwerksegmentierung. Da vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zu. Wir hatten mal ein Onboarding mit einem Kunden und haben dann noch mit denen gesprochen. Ja, wie sieht es denn bei euch mit Netzwerksegmentierung? Ja, haben wir. Okay, wie segmentiert ihr denn? Ja, auf Gebäudeebene. Ja, ist historisch gewachsen. Dachten wir schon, okay, wenn ihr jetzt in einem Gebäude Verwaltung habt und Produktionsbetrieb habt und dann können die aber aufeinander alle zugreifen. Ja, ist ja das gleiche Gebäude. Ah, okay. Schon mal nicht so gut. Dann kam die ketzerische Frage so, naja, und was ist denn, wenn ich jetzt, also kann ich jetzt aber auf ein anderes Gebäude zugreifen? Ja, das geht. Ist ein anderes Netzwerksegment, aber ist halt any-any geroutet. Ja. Und je komplexer das Netzwerk wird, desto schwerer wird es natürlich, eine saubere Segmentierung zu haben. Da sollte man sich aber mal Gedanken zu machen, zumindest die Kerninfrastrukturelemente irgendwie zu trennen, weil gerade vielleicht auch sowas wie Krankenhausbetriebe, wo es dann Rechner gibt, an die verschiedene Leute schnell drauf zugreifen müssen, die dann vielleicht auch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort haben. Mit denen muss man jetzt nicht auch noch unbedingt irgendwie auf die VMware-Management-Konsole zugreifen können oder auf irgendwelche Management-Interfaces von meinen Switches. Das muss netzwerkseitig echt nicht möglich sein. Der Anwendungszweck dafür ist, glaube ich, sehr gering. Deswegen auch Client- und Servernetze trennen macht auf jeden Fall Sinn, weil ich kann nicht alle Clients dauerhaft schützen. Irgendwer klickt immer auf die Phishing-Mail, irgendwer gibt immer seine Daten ein, irgendwer fängt sich immer eine Malware ein. Ich muss die Grenze vor allem ziehen zwischen Client- und Serverinfrastruktur. Nicht jeder Client muss auf jeden Server zugreifen können. Ja, meine Leute aus der Buchhaltung müssen jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie auf Produktivbetrieb-Server zugreifen. Das müssen auch nicht alle immer an alle File-Server rankommen. Genauso ist es halt wichtig, OT und IT zu trennen. Das ist natürlich besonders, wenn es in Richtung kritische Infrastrukturen, Stadtwerke etc. geht, sehr wichtig, dass man da eine saubere Trennung hat. Auch damit man, wenn tatsächlich Teile vom IT-Netz kompromittiert werden, die sauber abtrennen und im Zweifelsfall auch abschalten kann. Also in so einem Büronetz, da kann man vielleicht auch mal einen Tag oder zwei darauf verzichten, während da noch Analysen laufen, was eigentlich passiert ist. Wenn das dann aber halt alles so vernetzt ist, auch mit Produktivbetrieb oder mit kritischen Infrastrukturteilen, dass man das nicht segmentiert abschalten kann oder an der Firewall dicht machen kann, dann hat man natürlich ein Problem. Der einfachste und erste Schritt da ist, ein Managementnetz einzurichten, um zumindest die Kernelemente der Infrastruktur, die ganzen Management-Interfaces mal abzutrennen und die nur über ein VPN mit zweitem Faktor nur für administratives Personal zugänglich zu machen. Das ist auch eine Maßnahme, die tut dem Gesamtunternehmen nicht weh, weil das sowieso nur das administrative Personal betrifft und nicht die ganzen Mitarbeitenden, ist das, was man auch noch relativ gut umgesetzt und durchgesetzt bekommt. Man braucht natürlich auch Leute, die das Ganze machen und die ganzen Maßnahmen umsetzen. Und qualifiziertes IT-Personal zu finden, ich glaube, das wissen wir alle, ist nicht so ganz einfach. Und was wir da oft sehen, dass die Leute, die wirklich das Tagesgeschäft, die Kernarbeiten machen, deutlich unterbesetzt sind. So gerade in öffentlichen Verwaltungen sehen wir das auch immer wieder, sagen vielleicht auch den Leuten, hey, folgende Maßnahmen wären wichtig, wären sinnvoll. Und dann kommt von den Leuten so, naja, klar, wissen wir, aber wir sind halt 3 Leute und haben noch 10 offene Stellen. Wann, wie? Und wenn dann die Leute im Tagesgeschäft damit beschäftigt sind, neue Laptops einzurichten, irgendwie Hans Werner in der Buchhaltung, das Firefox-Icon wieder auf dem Desktop zu machen, weil er gesagt hat, er hätte das Internet gelöscht. Wenn das so das Tagesgeschäft ist, dann kommt man natürlich nicht dazu, noch irgendwo eine saubere Netzwerksegmentierung zu bauen oder sich über Backup-Strategien Gedanken zu machen. Wir sagen so erfahrungsgemäß, dass ungefähr 5% der Angestellten im IT-Bereich der Firma arbeiten sollten. Das ist natürlich so ein Pi mal Daumen-Faktor. Wenn ich jetzt einen Landschaftsgartenbaubetrieb habe, dann brauche ich sicherlich nicht 5% der Angestellten im IT-Bereich. Vielleicht aber ein bisschen mehr, wenn ich jetzt was mit sehr viel IT-Infrastruktur habe, wenn ich im Zweifelsfall auch was mit erhöhtem Schutzbedarf, kritischerer IT-Infrastruktur habe, brauche ich da mehr Leute. Konkurrenzfähige Bezahlung ist natürlich gerade für den öffentlichen Dienst ein Punkt, da vielleicht auch mal Wege zu finden, Leute konkurrenzfähig zu bezahlen, die kein abgeschlossenes Studium haben. Das funktioniert in der freien Wirtschaft irgendwie ein bisschen besser, gerade so im administrativen Bereich. Und dann muss man sich auch nicht groß wundern, wenn dann im öffentlichen Dienst irgendwie IT-Personal und IT-Administrationspersonal knapp besetzt ist. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, explizit Personal für IT-Sicherheitsaufgaben einstellen oder fortbilden. Aber es ist ganz wichtig, dass es Leute gibt, die eben nicht im Tagesgeschäft versinken und eben nicht nur mit Tagesgeschäft beschäftigt sind, sondern die wirklich die Aufgabe haben, das Sicherheitslevel der Firma oder der Infrastruktur zu erhöhen, die auch die Kompetenz dafür haben, die auch firmenintern die Freiheiten dafür bekommen, das zu tun, die Verantwortung auch ganz klar haben, für Dinge wie reinkommende Notfälle zumindest mal erst zu beurteilen, regelmäßig sich vielleicht Antivirusmeldungen anzuschauen, die halt einfach die Zeit haben dafür, dass es nicht im Tagesgeschäft untergeht. Wenn ich selber wenig IT-Personal habe, hole ich mir gerne mal Dienstleister, aber das ist auch nicht immer so ganz optimal. Da habe ich ganz einfach auch oft das Problem, dass wenn ich selber wenig IT-Personal habe, dann kann ich auch schwer beurteilen, wie qualitativ gut tatsächlich mein IT-Dienstleister ist. Ja, wenn ich das Personal selber hätte, das zu beurteilen, dann könnte ich es auch oft in gewissem Maße selber machen. Und da haben wir leider auch schon verschiedenste, ich sag mal, Fähigkeitsstufen bei externen IT-Dienstleistern unserer Kunden mitbekommen. Wir hatten da richtig, richtig gute Leute, die uns super zugearbeitet haben, die uns direkt die relevanten Logdaten gegeben haben, die genau wussten, was sie da tun. Wir hatten aber auch schon Leute, die ja, grobe Fehler gemacht haben und dann auch noch im Incident Response den ganzen Betrieb aufgehalten haben, damit bloß nicht rauskommt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das möchte man dann natürlich nicht haben. Und gerade wenn man sicherheitskritische Dinge auslagert, wie zum Beispiel das Überwachen von AV-Meldungen, sollte man sich sicher sein, dass man da auch Leute hat, die das regelmäßig tun und die dann nicht sagen, ja, also dieses Mimikatz, ja, nee, das habe ich gestern schon gesehen, aber das wurde ja von der AV-Software gelöscht, also habe ich gedacht, ist alles gut. Ist jetzt nicht so optimal. Was man da sagen kann, der günstigste IT-Dienstleister ist halt nicht zwingend immer der beste. Und es könnte Sinn machen, wenn man zum Beispiel auch einen IT-Security-Dienstleister hat, mit dem auch mal durchzusprechen oder den mal den IT-Dienstleister beurteilen zu lassen. Und wenn man selber nicht die Kapazität bei sich in-house hat, das zu beurteilen, wie IT-sicherheitstechnisch der IT-Dienstleister aufgestellt ist, sich dafür dann vielleicht auch mal extern Hilfe zu holen. Genauso kann ich empfehlen, Notfallübungen zu machen, einen Pentest zu machen und dann auch mal zu schauen, wie reagiert denn mein IT-Dienstleister, wenn bei mir ein Notfall ist. Wie sind da die Meldeketten? Wie ist da die Kommunikation? Kommt das schnell genug bei mir an? Und genauso auch SLAs prüfen, also Service Level Agreements. Wann erreiche ich meinen Dienstleister? Erreiche ich den am Wochenende? Muss ich den am Wochenende erreichen können? Wir hatten da zum Beispiel einen Vorfall, war auch Krankenhausbereich, wo der Dienstleister vom Krankenhausinformationssystem, was ja durchaus ein relevanter Bestandteil so einer Krankenhaus-IT ist, sich mehrere Tage oder ich glaube sogar über eine Woche nicht in der Lage sah, einen Techniker vorbeizuschicken, um das wieder in den Griff zu bekommen. Und das halt, dann hält natürlich dann so ein Wiederanlauf massiv auf. Von daher sollte man sich doch vorher Gedanken zu machen und nicht erst im Notfall, wie ich irgendwie meinen Dienstleister erreiche. Gerade auch, wenn man zum Beispiel einen Dienstleister für Backups hat. Der Vorfall passiert Freitag, man erreicht den Dienstleister erst Montag und zittert das ganze Wochenende, ob man denn noch funktionierende Backups hat. So, das könnte den Stresspegel auch deutlich senken, wenn man dann vorher weiß, wann und wie man seinen IT-Dienstleister erreicht und sichergestellt ist, dass man den auch im Notfall erreichen kann. Häufiger Grund für schlechte IT-Infrastruktur sind dann natürlich auch technische Schulden. Spätestens wenn dann die eigene IT unter Denkmalschutz gestellt wird, sollte man sich da mal Gedanken zu machen, ob man das nicht mal in den Griff kriegen will. Auch dazu eine kleine Anekdote aus einem Vorfall, den wir hatten. Wir haben gesehen, dass von einem System Lateral Movement auf den Domain Controller kommt und haben dann beim Kunden nachgefragt, hey, was ist denn das für ein System? So, wir hätten da gerne mal Logdaten für. Wir haben ein kleines Programm, schicken wir dem Kunden, führen die auf dem betroffenen System einmal als Admin aus und dann bekommen wir halt alle Logdaten zusammengesammelt von dem System, die wir brauchen, bekommen die automatisch hochgeladen. Geht normalerweise relativ schnell. Gerade der Kunde war auch echt flott. Normalerweise hatten wir innerhalb von ein paar Minuten unsere Daten. Da passierte nichts. Grillen, zirpen, Schweigen im Walde. Im nächsten Meeting gesessen, mal nachgefragt. Beim Kunden betretenes Schweigen. Ja, das Problem ist, also der Server, den ihr angefragt habt, das ist ein Windows Server 2003. Wir dachten auch, der wäre schon längst abgeschaltet. Und der Letzte, der das Admin-Passwort kannte, ist vor 2 Jahren in Rente gegangen. Ja, ist dann auch eher unpraktisch. Was gibt es da für Lösungsansätze? Schwierig zu sagen. Letztendlich ist es vor allem eine Frage der Prioritätensetzung. So. Wie viel Zeit gebe ich meinen Leuten auch, technische Schulden aufzuarbeiten? Das ist leider halt immer das Erste, was hinten unterfällt, wenn man Personale bearbeitet, ist die Modernisierung, die Aufarbeitung von Systemen, die da vielleicht nicht mehr sein sollten, so, wo sich dann vielleicht auch keiner mehr so richtig zuständig fühlt, weil ist ja nicht so wichtig. Also ist das einfach eine Frage, die man, glaube ich, nur mit sinnvoller Prioritätensetzung in den Griff bekommt. Ja, was ich auch schon angesprochen habe, man sollte regelmäßig seine sicherheitstech-relevanten Logs checken. So. Gerade Antiviren-Logs. Wirklich in, ich weiß nicht wie vielen, bestimmt 80% der Fällen, die wir sehen, gab es vorher irgendeine Detection von einem Antivirus-Programm, hat aber keiner drauf geguckt. So. Oder drauf geguckt und gesagt, ja, wurde ja gelöscht, ist nichts. Und das ist auch für uns ziemlich frustrierend, wenn wir halt sehen, naja, eigentlich wurde es detektiert. Es hat sich nur keiner zuständig gefühlt. Es hatte keiner die zeitlichen Kapazitäten dafür, darauf zu reagieren. Oder auch unsere Kunden haben das tollste, beste rechts unten Produkt gekauft, geben uns dann hinterher Zugang drauf. Wir gucken, komplett volle Oberfläche, alles voller Meldungen, nichts kategorisiert, nichts irgendwie geordnet. Und dann sieht man da, ja, User hat eine Phishing-E-Mail gemeldet, User hat Login-Limit überschritten. Dinge, wo man sagt, ja, okay, könnte man sich mal anschauen. Und dann steht dazwischen sowas wie Hands-on Activity involving Ransomware Deployment. Und darunter, ja, User hat irgendwie zu ungewöhnlichen Uhrzeiten gearbeitet, irgendein Gerät ist nicht erreichbar. Also wenn man niemanden hat, der da sitzt und die Sicherheitsprodukte auch bedienen kann und das kategorisieren kann und False Positives bearbeiten kann und Regeln entsprechend einstellen kann, dann hilft einem das auch wenig, die besten und teuersten Antivirenlösungen zu haben, wenn man halt kein Personal hat, das sich darum kümmert. Deswegen nochmal, man braucht Personal, das wirklich dediziert sich um Security kümmert. Und wenn man das Personal nicht unbedingt in-house hat, kann ich nur empfehlen, muss man sich das halt von außen ranholen oder eine entsprechende Managed Solution, also MXDR, MEDR, im Zweifelsfall ein SOC-Dienstleister. Man muss damit auch nicht jedes System überwachen. Man muss nicht auf jedem ranzigen Client irgendwie die beste und teuerste Security-Lösung haben, aber mindestens die Kernelemente der Infrastruktur, die businesskritischen Systeme, die Domain-Controller, da sollte man wissen, dass da irgendeine sinnvolle Sicherheitsüberwachung ist, wo auch Leute intern oder extern hintersitzen, sich das auch angucken und auch da wieder Meldeketten definieren, Meldeketten auch testen. So, gerade wenn ich auch externe Dienstleister habe, kommt das schnell genug bei mir an, wenn da ein Vorfall ist. Aber es ist auch intern ein Problem. Die Leute, die den Vorfall bemerken, wen rufen die an? Haben die selber die Berechtigungen, im Zweifelsfall Geräte abzuschalten, Server abzuschalten? All das sollte auch vorher definiert sein, weil im Zweifelsfall hat man da nicht so richtig viel Zeit, je nachdem, was da so erkannt wird, da auch entsprechend drauf zu reagieren. Ja, wenn natürlich alles weg ist, kann man nur hoffen, dass noch Backups da sind. Wenn nicht, stehen dann tatsächlich Firmen oft vor dem Punkt, entweder ich bezahle das Lösegeld oder ich mache die Bude hier dicht. Wenn man nichts mehr hat, keine Kundendaten, keine Produktionsdaten, dann ist das oft für Unternehmen existenzbedrohend. Deswegen die Backups sind eure Last Line of Defense. Die sollten da sein, die sollten sicher sein. Und das heißt, ich möchte Offline-Backups haben. Ich möchte die Platten im Schrank liegen haben. Und wenn ich mir denke, cool, ich verschlüssel meine Backup-Platten, macht ja Sinn, dass nicht einfach irgendwer da rangeht, irgendwas mit tut, dann soll ich mir überlegen, wo ist denn meine Passphrase für die Festplatten? Ist die Passphrase irgendwo auch offline? Oder liegt die vielleicht auf einer Passwortdatenbank auf einem V-Server, der von meiner Ransomware verschlüsselt wurde? Dann hilft es mir halt auch wenig, wenn ich Offline-Backups habe, aber ich kann sie nicht entschlüsseln. Ist dann auch eine eher unglückliche Situation. Und auch ein wichtiger Punkt, Backup-Server gehören nicht ins Active Directory. Gar nicht. Nicht ein bisschen, nicht manchmal, nicht vielleicht, überhaupt nicht. Weil euer Active Directory fällt. So oder so. Wenn ihr nicht irgendein super krasses Steering-Modell habt, ist es echt nur eine Frage der Zeit, bis die Angreifer Domain-Admin-Privilegien kriegen. Im Zweifelsfall eine Sache von Minuten oder Stunden. Deswegen, die Backup-Server dürfen dann nicht mit normalen Active Directory-Credentials, die überall anders verwendet werden, zugänglich sein. Wir haben es tatsächlich schon mehr als einmal auch gesehen, dass Angreifergruppen den Angriff aufgegeben haben, weil sie 3, 4, 5, 6 Tage versucht haben, Backup-Server zu finden, versucht haben, relevante File-Server zu finden und es dann aber nicht geschafft haben, die Backup-Server zu finden. Und dann ja, entweder aufgegeben haben, vielleicht auch einfach trotzdem die Ransomware ausgerollt haben, aber auch für Angreifer ist es einfach eine Kosten-Nutzen-Frage. Wenn die ewig lang im Unternehmensnetzwerk rumsuchen müssen, um irgendwie auf die Backup-Server zu kommen, um da Zugriff drauf zu bekommen und das nicht schaffen, dann hören die auch irgendwann auf, weil die lohnendere Ziele haben. Ja, ihr müsst, das Netzwerk muss nicht das sicherste überhaupt sein. Das muss nur sicher sein als die meisten anderen Unternehmensnetzwerke drumherum. Es ist für Angreifer auch einfach eine Kosten-Nutzen-Frage. So, und wenn die halt nicht an die Backup-Server kommen, dann geben die auch oft genug einfach auf. Und je länger die Angreifer brauchen, um Backup-Server zu finden, um sich durch die IT-Infrastruktur durchzuexploiten, desto mehr Zeit habt ihr natürlich auch, die Angriffe zu erkennen und zu unterbinden. Ja, der letzte Punkt zu Backups ist, dass man die natürlich auch testen sollte. Die Backups sollten schnell und auch großflächig wiederherstellbar sein. Mal zu testen, ob man einzelne Dateien oder einzelne Server wiederherstellen kann, ist eine Sache, aber mal so alles wiederherstellen, vielleicht terabyteweise Daten wieder einspielen, ist eine ganz andere Hausnummer. Und wenn ihr irgendwo terabyteweise Cloud-Backups liegen habt, aber in euer Unternehmen irgendwie nur eine 50 MB DSL-Leitung, naja, dann ist es halt auch fraglich, ob das überhaupt in einer wirtschaftlich sinnvollen Zeit machbar ist, diese Backups sauber wieder einzuspielen. So, also auch das sollte man regelmäßig testen, regelmäßig prüfen, ob das auch im großen Maßstab alles funktioniert. Der letzte Punkt, falls hier noch irgendwie andere Leute aus dem Incident Response Bereich unterwegs sind, werdet ihr das sicherlich kennen, ist der Headless Chicken Mode beim Kunden. Typischerweise so die ersten, ja, zumindest die ersten Stunden laufen beim Kunden alle schreiend im Kreis, alle machen irgendwas, meistens panisch, keiner macht irgendwas Sinnvolles. Und das ist natürlich dann auch die Aufgabe des Incident Response Team, des Incident Handlings, da reinzugehen, das zu strukturieren, Krisenstäbe bilden, erstmal Strukturen schaffen, Priorisierungen schaffen. Und was einem sehr, sehr viel dabei hilft, ist, sinnvolle Notfallpläne zu haben, vorher ausgearbeitet zu haben. Die Notfallpläne sollten auch offline sein. Es hilft euch nicht, wenn die auf irgendeinem File-Server liegen, der geransomwared wurde. Ausgedruckt auf Papier im Zweifelsfall. Ja, keiner mag Papier, aber Papier wird halt nicht geransomwared. Was sollte da drinnen stehen? Vor allem Zuständigkeiten und Verfahrensweisen. Was mache ich, wenn es einen Sicherheitsvorfall gibt? Wie bilde ich einen Krisenstab? Wer sitzt in einem, so einem Krisenstab drinne? Welche Entscheidungsbefugnis haben die Leute? Vor allem auch im Zweifelsfall zu entscheiden, um, weiß ich nicht, 22 Uhr abends das Unternehmensnetzwerk abzuschalten, die Produktion abzuschalten. Sowas muss vorher definiert sein, wer das entscheiden darf. Sonst verliert man einfach unglaublich viel Zeit in Diskussionen über Zuständigkeiten, in Diskussionen über wen muss ich jetzt überhaupt fragen, ob ich das darf? Wer darf das entscheiden? Genauso sollte man in so einem Notfallplan Kontaktlisten und Kommunikationswege definiert haben. Wenn euer Active Directory gefallen ist, habt ihr auch kein E-Mail mehr unternehmensintern. Ihr habt auch kein Microsoft Teams mehr. So, die ursprünglichen Kommunikationswege sind entweder nicht mehr da, weil die Server geransomwared wurden, oder man muss davon ausgehen, wenn das Active Directory einmal gefallen ist, die Angreifer einmal Domain-administrative Privilegien bekommen haben, dass die potenziell auch alle anderen Accounts des Unternehmens kompromittiert haben. Das heißt, ihr könnt eure üblichen Kommunikationswege nicht nutzen. Und dann erstmal zu überlegen, wie kommuniziere ich mit meinen Leuten? Ja, was habe ich überhaupt die Privatnummern von den Leuten? Gerade so im universitären Umfeld, wie komme ich an meine ganzen Studierenden ran, wenn ich da die Uni-E-Mail-Adressen nicht mehr nutzen kann. Das ist ein Problem, aber da sollte man sich vorher Gedanken zu machen und vorher zumindest für einen Krisenstab eine Fallback-Möglichkeit haben mit definierten Kontaktwegen und Kommunikationswegen. Genauso hilft es vorher, eine Kommunikationsstrategie zu haben. Wie kommuniziere ich innerhalb des Unternehmens mit meinen Mitarbeitenden? Wie kommuniziere ich auch nach außen hin, dass ich einen Sicherheitsvorfall habe? Habe ich vielleicht auch irgendwie einen Partnerdienstleister, der mich bei sowas wie Unternehmenskommunikation beraten kann? Weil je weniger man dann kommuniziert, desto mehr Gerüchte entstehen natürlich und desto mehr Chaos entsteht auch, dass man im Zweifelsfall wieder einfangen muss. Wichtig ist es auch, eine technische Systempriorisierung in so einem Notfallplan drin zu haben. Das heißt, wie hängen meine Systeme zusammen? Welche Systeme sind wirklich wichtig, weil sie businesskritisch sind? Welche Systeme brauche ich, um meine businesskritischen Systeme zu betreiben? Einerseits, damit ich möglichst schnell wieder in den Notbetrieb komme, möglichst schnell wieder in den Wiederanlauf komme, aber auch, damit nicht jeder ankommt und sagt, ja, mein System ist aber wichtiger, ich brauche für mein System als erstes hier eine Freigabe. Das passiert leider vor allem bei dezentralen Strukturen sehr, sehr schnell und hält den gesamten Betrieb auf und hält auch das Incident Response Team auf, wenn da ständig von außen Leute im Zweifelsfall hinkommen und sagen, wir brauchen hier aber, wir wollen hier aber und mein System ist das Wichtigste. Das einzige Mal, dass ich gehört habe, dass mein System ist das Wichtigste, eine sinnvolle Aussage war mit dem Zusatz, wir brauchen das für die Herz-OP gleich, der Hubschrauber ist in der Luft. So. Ansonsten hält es einfach nur den Betrieb auf, daher sollte man sowas vorher definiert haben. Genauso macht es Sinn, sich vorher mal Gedanken zu machen, welchen Incident-Response-Dienstleister man denn haben möchte. Klar, Rahmenverträge helfen da natürlich. Da hat man dann oft auch noch regelmäßige Workshops mit dabei, regelmäßige Austauschtermine. Aber im Notfall, im Zweifelsfall an einem Freitagabend, weil komischerweise kommen Incidents immer Freitagabend, erstmal von oben nach unten die BSI-Dienstleisterliste durchzutelefonieren, ist jetzt vielleicht nicht so richtig sinnvoll. Das sorgt selten dafür, dass man dann halt den besten Dienstleister bekommt. Und kostet vor allem verdammt viel Zeit. Und Zeit ist Geld. Das heißt auch da, wenn ihr keine Rahmenverträge machen wollt oder könnt, dann überlegt euch zumindest, mit welchen Dienstleistern wollen wir zusammenarbeiten. Sprecht vielleicht mal vorher mit denen. Passt deren Arbeitsweise zu uns? So, wann können wir die erreichen? Im Zweifelsfall eine Notfallnummer oder die drei Dienstleister, die man am ehesten anrufen würde, irgendwo in der Schublade liegen haben. Das beschleunigt die Sache dann ungemein, gerade in diesen ersten kritischen Stunden nach dem Sicherheitsvorfall. Enorm wichtig ist auch Logdatenmanagement. Sich zu überlegen, wie habe ich im Unternehmen mein Login konfiguriert? Habe ich überhaupt Logdaten für mehrere Tage rückwirkend? Wie komme ich an meine Logdaten ran? Weil das Incident Response Team wird die brauchen. Und sowas wie Firewall-Logs oder VPN-Logs, das werden mal sehr, sehr, sehr schnell auch viele, viele Gigabyte. Und viele Gigabyte Textdateien irgendwo raus zu exportieren und irgendwo zum Incident Response Team zu kriegen, sollte man sich vorher Gedanken drüber machen. Und auch um nochmal auf Login-Konfigurationen zu kommen, die meisten Logs sind natürlich so gebaut, dass die sich irgendwann selbst überschreiben. Also ich habe eine Größe konfiguriert, meinetwegen 1 Gigabyte. Und wenn das Log-File 1 Gigabyte erreicht hat, dann werden die ältesten Daten wieder neu überschrieben. Das führt dann zu sowas, dass auf Domain-Controllern oft auch kritische Log-Daten vielleicht ein paar Minuten oder Stunden zurückreichen. Da komme ich dann natürlich nicht weit, wenn ich rausfinden will, was da passiert ist. Und je weniger Erkenntnisse ich aus der IT-Forensik habe, desto konservativer muss ich den gesamten Wiederanlauf planen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wann die Angreifer reingekommen sind, seit wann die in dem Netzwerk drin sind, was die gemacht haben, dann heißt es im Zweifelsfall alles einmal neu. Wenn ich aber sehr präzise weiß, weil ich die entsprechende Logdatenlage habe und die entsprechende Erkenntnisse aus der IT-Forensik habe, was passiert ist, dann kann ich auch sehr präzise sagen, was muss ich machen, um die Unternehmensinfrastruktur wieder schnell an den Start zu bekommen. Das heißt, auch ein sinnvolles Logdatenmanagement zu haben, hilft euch im Zweifelsfall und spart viel Zeit und Geld. Dann der letzte Punkt, Notfälle kann man üben. Man kann das auch mal trainieren. Firmenintern mit den Dienstleistern auch mal vielleicht so eine Krisenstabssitzung mal trainingsmäßig durchführen. Das macht einen sehr, sehr starken Unterschied, ob Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das schon mal gemacht haben, ob sie sowas schon mal trainiert haben, ob die fertige Pläne haben. So. Ransomware-Angriffe sind keine Naturkatastrophe, die über einen irgendwie hereinbricht, sondern man kann sich darauf vorbereiten, man kann Schutzmaßnahmen ergreifen und man kann vor allem auch den Ernstfall üben. Und ich hoffe, die eine oder andere Person, die Verantwortung für IT-Infrastruktur hat, hat vielleicht ein bisschen was aus dem Vortrag heute mitgenommen. Dann hoffe ich sehr, dass wir uns niemals beruflich begegnen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Q&A. Also hebt mal bitte die Hand, wenn ihr eine Frage habt, die ihr stellen möchtet. Ich gehe dann rum und verteile die Mikrofone. Ja, es ist natürlich ganz hinten, da muss ich ein bisschen laufen.
Es kam jetzt sehr oft durch, so die klassischen Einfallstore oder besonders auch dann Weiterverbreitungsherde sind Active Directory und Exchange. Ich sage mal, ich bin froh, dass ich das nicht administrieren muss und ignoriere gerade mal kurz meinen Samba. Ich kenne auch Leute, die haben da selber auch keinen Bock drauf mehr und haben dann gesagt, weißt du was, wir schieben das jetzt zu MS365 in die Cloud, dann haben wir den Salat nicht mehr. Klar, natürlich wird einem jetzt Azure Active Directory nicht helfen, wenn jemand das Domain-Admin-Passwort hat, dann hilft es dir nicht, dass der DC woanders steht. Aber was hältst du denn jetzt mal abgesehen von den sonstigen Problemen, die so ein LOL, wir schieben alles in die Cloud mit sich bringt von diesem Ansatz?
Es hat natürlich Vorteile, die Dinge nicht mehr on-prem stehen zu haben, klar. Ich muss mich im Zweifelsfall nicht ums Patchen kümmern. Das Problem ist, ich komme im Zweifelsfall auch nicht an die Systeme in einem Ernstfall ran. Gerade dieses ganze M365, je nachdem, welche Lizenz man da hat, hat man nicht alles an Logdaten, was man braucht. Und wenn man das Logging vor allem in den Cloud-Umgebungen nicht sinnvoll konfiguriert, dann wird es auch sehr schwer, da sinnvoll Incident Response machen zu können oder im Zweifelsfall auch sinnvoll eine eigene Sicherheitsüberwachung zu etablieren. Also kann man machen, aber dann sollte man sich halt sehr stark Gedanken darum machen, wie man in Notfällen da noch rankommt und im Notfall auch an Logdaten rankommt.
In der Mitte der Vorlesung tauchte der Begriff OT im Zusammenhang mit IT auf. Was verbirgt sich hinter OT?
Operational Technology, also alles, was zum Beispiel Industriesteueranlagen etc. sind.
Meine Frage bezieht sich auf die Aussage, dass wir klassischerweise Unternehmen antreffen, die genau, weil sie keine Ahnung von IT haben, auch nicht wissen, wen sie anstellen können, wer denn Ahnung von IT hätte. Ich sehe da klassisch eigentlich das BSI in der Pflicht, irgendeine Art von Zertifizierung zu machen, wo man sich dann halbwegs drauf verlassen kann. Erstens gibt es das schon und ich kenne es nur nicht. Und zweitens hast du irgendwie ein Vertrauen, dass das BSI das geschissen bekommt, das dann auch so zu machen, dass diese Zertifizierung was bedeutet.
Schwierige Frage. Ich kenne mich mit den Zertifizierungssachen nicht so im Detail aus, weil das einfach nicht groß mein Bereich ist. Die Frage ist, wie viel Wert man wirklich auf Zertifizierungen legen will. Sehr persönlich halte da an vielen Stellen eingeschränkt viel von, weil ich schon mit Leuten zusammengearbeitet habe, die...
Ich hätte eine Anmerkung dazu. Ja. Darf ich kurz?
Ja, klar.
Ich bin IT-Sicherheitsbeauftragter in einem kleinen Unternehmen und wir sind Zulieferer für die Automobilindustrie. Da gibt es die Zertifizierung TISAX, die beinhaltet die ISO, ich glaube, 27001. Das könntest du mal nachschauen, wenn du nach Zertifizierung suchst.
Okay, ich dachte, die Frage bezog sich jetzt auf Zertifizierung von Personen und nicht von Unternehmen und Dienstleistern. Letzteres. Okay, gut. Ja.
Da wir gerade schon beim Paying the Ransom sind, falls du das sagen darfst, was sind so die Extremer, die du gesehen hast von Ransomware, halt wie teuer das wird, so im Rahmen, so was so das Niedrigste ist, was von verlangt wurde und sowas das Höchste ist, was verlangt wurde?
Das kann ich zum Teil gar nicht so genau sagen, weil oft keine Summe direkt in den Ransom Notes mit drinne steht, sondern da ist dann ein Tox-Chat-Link und tretet halt mit uns in Kontakt. Und viele Kunden entscheiden sich, das von vornherein gar nicht erst zu tun. Und wenn Lösegeldverhandlungen geführt werden, dann machen wir das nicht. So. Deswegen kann ich zu Summen gar nicht so genau was sagen. Ich habe das in 2, 3 Fällen mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie aussagekräftig das ist, aber von dem, was man auch zum Teil auf den Ransomware-Leak-Seiten liest, hängt das auch sehr so vom Unternehmensumfang ab. Das kann bei kleinen Unternehmen so im fünfstelligen Bereich sein. Das geht dann aber auch schon mal deutlich in den 6-, 7-stelligen Bereich. Und was man auch da sagen muss, das, was zuerst initial verlangt wird, ist nicht unbedingt das, was hinterher auch tatsächlich gezahlt wird. Da ist entsprechend auch Verhandlungsspielraum in dem Bereich.
Danke für hier vorne. Ja. Danke für den Vortrag. Jetzt ist nach meiner Erfahrung so, dass ein Unternehmen ja mittlerweile neben den üblichen Abteilungen auch viele Entwicklungsabteilungen sind, die mit macOS und Linux arbeiten. Kannst du darüber was sagen?
Wir sehen tatsächlich wenig bis gar nichts auf macOS und Linux, weil die Angreifer sich aber auch wenig bis gar nicht für Client-Systeme interessieren. Die wollen immer möglichst schnell in die Serverlandschaft springen und das ist halt größtenteils Windows, was man da sieht. Von daher sehen wir wenig bis überhaupt keine Kompromittierung von Linux und macOS-Systemen, zumindest nicht auf Client-Ebene. Was man schon mal natürlich hat, dass dann ein File-Server, Linux-File-Server kompromittiert wird oder ganz klassisch ESXi. Also es gibt Angreifergruppen, die haben explizit Ransomware geschrieben, die dann auch auf ESXi durchläuft.
Ja, danke für den Vortrag. Du hast meinen Alltagsschmerz ganz gut auf den Punkt gebracht. Nochmal zu der Ransom-Thematik. Ich werde immer wieder gefragt, lohnt es sich, in Verhandlungen zu gehen? Ist ja gar nicht gesichert, dass die Daten rausrücken, wenn wir zahlen. Naja, ich argumentiere das immer ganz gern mit der Reputation der Gruppen. Wie siehst du das? Hattest du das schon mal gesehen?
Ja, also ich habe bisher in Fällen, wo ich mitbekomme, dass gezahlt wurde, wurde dann auch immer der Decryptor ausgeliefert. Die geben ja auch nicht die Daten raus, sondern die geben dann einen Decryptor raus, mit dem man dann die kompromittierten Daten entschlüsseln kann. Was man da typischerweise macht, ist, man kann den Angreifergruppen 2, 3, 4 Dateien schicken und die beweisen lassen, dass sie die auch entschlüsseln können, dass sie also wirklich den Decryptor haben. Ansonsten kann ich zu der Thematik sehr den Vortrag von Linus Neumann vom letzten Kongress empfehlen. Da hat er die ganze Thematik Verhandlungen mit Ransomware-Gruppen sehr gut aufgearbeitet und kann da sicherlich deutlich aus einem größeren Erfahrungsbereich reden, als ich das kann.
Zum Thema Backup-Lösungen. Ich habe mir ein paar angeschaut und auch wie die empfohlenen Konfigurationen sind. Und bei so Software-Appliances steht ganz oft drin, ja, macht es halt in eure Virtualisierungsumgebung mit rein. Das heißt, ich habe einen Hyper-V, der in der Domäne drin ist und meine Backup-Lösungen sind immutable innerhalb von dem Hypervisor drin. Warum machen die Backup-Lösungshersteller so Mist und steht da nicht explizit drin, so wie wäre es mit nochmal ein bisschen was Separaterem, was nicht unterm Hintern weg verschlüsselt werden kann?
Ja, kann ich auch nicht verraten, wieso die das machen. Das ist natürlich generell das Problem, wenn ich Dinge in VMs habe. Wir sehen es auch zunehmend, dass die Ransomware nicht unbedingt in den virtualisierten Systemen selber ausgeführt wird, sondern einfach auf dem Storage, auf dem die ganzen VMDKs liegen und die VMDKs werden von außen weggekryptet. Das ist dann immer sehr unschön. Ja, kann ich auch nicht sagen, wieso Backup-Hersteller das machen. Ist auf jeden Fall nicht so richtig sinnvoll. Gerade mit der Aussage, man soll es dann auch nicht ins Active Directory packen. Na, wenn halt der Hypervisor kompromittiert wird, dann hat er an der Stelle so oder so verloren. Ja. Das gilt übrigens für alle kritischen Systeme. Also wir hatten auch mal einen Kunden, Die hatten Dinge mit erhöhtem Geheimhaltungsbedarf. Da kann man dann auch nur von speziellen Geräten über ein spezielles VPN rein, super gesicherte Laptops. Aber das Ding lag halt auch als vor allem auf einem Hypervisor und der Hypervisor wurde weggeownt.
Kannst du was zu Attributierung sagen? Also habt ihr das vielleicht mal, dass ihr Ransomware-Gruppen wieder begegnet sozusagen, dass ihr sagt, ey, diese Leute mit diesem Verfahren, die haben wir doch schon vor 3 Kunden schon mal woanders gesehen?
Die meisten Ransomware-Gruppen sagen selber, wer sie sind, einfach um dieses Bedrohungsmodell aufrechtzuerhalten mit, ich habe hier eine Leak-Seite im Darknet, schaut mal, wen wir sonst noch alles kompromittiert haben. Daher wissen wir oft, was das für Gruppen sind. Schwierig wird es natürlich, wenn die Angreifer keine Ransomware ausgerollt haben, weil sie vorher bemerkt wurden. Dann ist es mit der Attribuierung natürlich schwierig. Da haben wir manchmal dann die Möglichkeit, Infos von Strafverfolgungsbehörden zu kriegen, wenn wir denen dann zum Beispiel C2-IP-Adressen geben und dann können die das zuordnen. Aber da ist es dann eher schwierig. Letztendlich ist es aber auch für uns nicht so richtig relevant, welche Angreifergruppe das genau war, weil unsere Aufgabe ist, die Kunden möglichst schnell wieder an den Start zu kriegen und blöd gesagt nicht zu sagen, wer genau war es und dafür zu sorgen, dass irgendwo Handschellen klicken. Klar arbeiten wir auch gerne Strafverfolgungsbehörden zu, wenn das irgendwie möglich und sinnvoll ist, weil aus deren Richtung dann auch oft relevante Infos für uns kommen. Aber dann ist Attribuierung so ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal so, wenn russische Feiertage sind, wird es bei uns entspannter. So die Woche danach. Da gibt es schon so gewisse Korrelationen.
Ich habe eine Frage zum Thema Sicherheitssoftware, Antivirensoftware. Da meintest du ja, sollte irgendwie vorhanden sein, sollte beachtet werden, die Logs gelesen werden und so weiter. Wie steht es denn mit der anderen Seite? Also es gab ja schon einige Fälle, wo Antivirensoftware irgendwie selber massive Lücken hatte oder sogar Lücken in die Konfiguration der Systeme gerissen hat.
Ja, da ist immer ein bisschen die Frage, wie sicher ist deine Infrastruktur drumherum? Wie ist dein Threat Model drumherum? Wenn du ein super krass hochsicheres System hast und eine super krass hochsichere Umgebung hast, dann kannst du drüber nachdenken, will ich da wirklich eine zusätzliche AV-Software, die irgendwie im Kernel-Mode irgendwo läuft? Klar, aber das ist nicht der Zustand, den wir da draußen sehen. So, wenn Leute zweistellige Domain-Admin oder sechsstellige Domain-Admin-Passwörter verwenden, zweistellige Admin-Passwörter, irgendwie deren halbe Infrastruktur auf Windows Server 2003 basiert, dann ist irgendwo krasse Exploits gegen eine AV-Software, das ist einfach nicht das Threat Model so. Das ist nicht das Problem, was die Leute haben. Und gerade in dem Bereich hilft es massiv, AV-Software zu haben, die einfach dann zumindest den ganzen Low-Level-Kram und die ganze eher niederschwellige Schadsoftware halt meldet oder halt direkt weghaut. Und deswegen würde ich sagen, für einen Großteil der Infrastrukturen macht das schon durchaus Sinn, das zu haben. Und mögliche Sicherheitslücken in der AV-Software sind einfach nicht das Problem, was die Leute haben.
Gibt es sonst noch weitere Fragen? Meldet euch gerne noch, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Das sieht erstmal nicht so aus. Ja, dann bleibt mir nur noch ein dickes Dankeschön zu sagen an dich für den Vortrag und an euch für die coolen Fragen. Gebt noch mal einen großen Applaus bitte für Harry.
Dankeschön.
GPMM.